Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychiatrie im Alltag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute wieder unterwegs, und zwar in Düsseldorf in einer Praxis, in der uns nicht nur unser Gast begrüßt, sondern auch gleich 4 Hunde aus dem Tierschutz. Also wenn es im Hintergrund mal so ein bisschen Tapsen gibt oder auch mal ein Bellen, das gehört heute dazu.
Zumal es noch gewitterig ist, also ja, das kann die Hunde schon auch erschrecken.
Zum Inhaltlichen, zum Thema. Es geht heute um das Thema Magersucht, Anorexie, und wir hatten schon sowas schon mal. Wir hatten in Folge 27 eine junge Frau, die aus ihrer eigenen Erfahrung über Magersucht berichtet hat, über ihre Therapie, auch über ihre stationäre Therapie. Und heute sprechen wir nochmal über dieses Thema, und zwar aus therapeutischer Perspektive, und aber zusätzlich auch mit einer besonderen persönlichen Note. Unser Gast ist Marin Bruss. Frau Marin Bruss ist Psychologin und systemische Therapeutin und hat nach 16 Jahren als Strategieberaterin nochmal völlig neu angefangen, einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen, nachdem sie vorher was anderes studiert hatten. Sie waren oder sind auch noch Kommunikationswissenschaftlerin, genau. Und in ihrer Praxis hier in Düsseldorf haben sie sich auf die Begleitung von Menschen mit Essstörungen spezialisiert, unter anderem jedenfalls. Und sie beraten Betroffene wie Angehörige. Und da sind wir auf eine ganz besondere Weise auf sie aufmerksam geworden, nämlich über eine Angehörige und über dich, Andreas.
Ja, über eine Hörerin, die gesagt hat, du, Andreas, also es war meine Weinhändlerin, selbst Betroffene, sag ich mal, als Angehörige und mit ihrer Tochter. Und die hat gesagt, das ist jemand, mit dem müsst ihr unbedingt mal eine Podcast-Folge aufnehmen, da müsst ihr mit sprechen. Und ich war dann gar nicht so schnell. Beim nächsten Mal, als wir uns gesehen haben, hat sie gesagt, ich habe auch schon gefragt und die Frau Bruss würde das auch gerne machen. Und dann haben wir uns ja in Kontakt gesetzt. Und ja, sie haben direkt zugesagt und haben dann auch nach einer kurzen Zeit oder einer Woche gesagt, ja, sie haben sich mit ihrem Mann beraten und sie würden tatsächlich auch, oder sie haben sich entschieden, dass sie von ihrer eigenen Geschichte erzählen, dass sie es erstmals auch öffentlich machen, dass sie selber von Magersucht betroffen waren oder sind. Und das wird ja unser Thema sein. Mhm. Wann ist eigentlich vielleicht die Magersucht besiegt oder geheilt oder ist sie das überhaupt? Und was wäre das Ziel? Darüber wollen wir sprechen, vor allen Dingen ein bisschen aus der therapeutischen Sicht. Das ist unser Hauptgedanke, aber natürlich auch ja, mit der besonderen Sicht der eigenen Erfahrung oder auch der eigenen Genesungserfahrung.
Herzlichen Dank. Das führt zu einem Hinweis an unsere Hörer, falls du, liebe Hörerin, lieber Hörer, selbst von dem Thema betroffen bist, vielleicht getriggert wirst, wenn du hier über das Thema Magersucht dir einiges anhörst. Wir haben in den Shownotes Anlaufstellen für dich, wo du dich anonym und kostenlos hinwenden kannst. Aber jetzt freuen wir uns, dass Sie da sind und dass Sie uns
eingeladen haben
und über die Therapie bei Magersucht berichten. Mhm.
Ja, herzlichen Dank erstmal für die wirklich...
Hallo, Frau Bruss.
Hallo, zurück. Für die sehr nette Vorstellung auch meinerseits und freue mich sehr auf das Gespräch. Bin auch sehr gespannt. Ja, und vollkommen zu Recht. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich öffentlich über meine eigene Erkrankung auch rede. Auch schon angedeutet in meinem ersten Leben, so nenne ich es immer, also auch als Strategieberaterin hatte es dort keinen Platz. Oder da sind wir auch so ein bisschen beim Thema Stigmatisierung, was vielleicht hier auch noch mal kurz angerissen wird. Also als Strategieberaterin, wo man Teams leiten muss, wo man mit Klienten zu tun hat, auf der Firmenseite, da darf man einfach nicht psychisch krank sein.
Mhm. Ist übrigens, passt vielleicht gerade hier, war übrigens auch in Therapieberufen oft so, dass man gesagt hat, wer selber betroffen ist, hat in der Therapie nichts zu suchen. Wir in unserem Podcast widerlegen das ja kräftig. Sie sind nicht die erste Therapeutin, die in unserem Podcast darüber berichtet, dass sie selber auch betroffen ist. Und wir haben mehrfach auch über Klienten gesprochen, die ihrerseits sich therapeutisch zum Beispiel als Ex-In-Genesungsbegleiter betätigen. Also diesen Überschneidungsbereich gibt es. Und vor 5 Jahren auf dem DGPPN-Kongress haben die Psychiater, die da am konservativsten eigentlich sind, eine offizielle Vortragsreihe gehabt von eigenen praktizierenden Psychiaterkollegen, die selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Ja. Und es ist vielleicht eine gute Entwicklung, dass das eigentlich gehört sich das ja auch so. Sie haben gesagt, in dem Beruf als Strategieberater, Sie waren halt in der Wirtschaft tätig, so als eine Form der Unternehmensberaterin, da hat es keinen Platz. Da denkt man natürlich zunächst, ja, also in Sozialberufen, in der Psychiatrie muss es doch Platz haben. Nee, war nicht so selbstverständlich. Hat jetzt mittlerweile einen gewissen Platz, aber ich glaube, als wir angefangen haben in Düsseldorf vor 20 Jahren, wäre das auch schon ziemlich, hätten die Leute schon die Nase gerümpft, wenn da ein Psychologe oder ein Psychiater gesagt hätte, dass er selber betroffen sei.
Und das vor dem Hintergrund, wenn wir über Stigma sprechen, dass wir ja wissen, dass 30% aller EU-Bürger, wahrscheinlich auch außerhalb der EU, im Laufe ihres Lebens eine psychiatrisch behandlungsbedürftige Krise haben. Also das sind ja 3 von 10 oder sogar vielleicht 4 von 10. Und deswegen sagen wir ja immer, es ist sowas Alltägliches. Interessanterweise ist es ja so, dass man das halt, wie Sie es gesagt haben, halt an bestimmten Arbeitssettings gar nicht sagen könnte, weil man weiß, da gehört das nicht hin. So, und so ist es aber im familiären Bereich. Ne? Also ich erzähle immer die Anekdote, dass wenn ich auf einer Taufe oder Hochzeit bin und wie alle anderen mich nachts in irgendeiner Festhalle betrinken möchte, dass ich ab 12 Uhr nachts offene Sprechstunde habe. Wo dann quasi die gesamte Verwandtschaft inklusive durchrotiert und sagt, ja, mein Nachbar, mein Kind, meine Frau, meine Familie, ich. Ne? Also wo ich immer denke, Leute, ne? Also ich bin auch nur hier. Ne? Also und da denke ich immer, das ist so das beste Beispiel dafür, dass es irgendwie jeden betrifft, direkt oder indirekt.
Definitiv. Ja. Also ich gehen wir mal so ein bisschen von dem Beruflichen weg. Also sind wir mal auf einer ganz generalistischen Schiene. Ich erzähle da auch immer gerne so eine Anekdote. Da kann man das dann auch sich da eigentlich sehr gut vorstellen, was es auch jetzt, wenn wir wirklich jetzt nur von Anorexie auch sprechen, im Vergleich zu anderen Suchterkrankungen. Da bin ich übrigens auch jemand. Ich weiß, dass Magersucht nicht zu den Süchten in dem Sinne gezählt wird. Ich da aber doch, also wenn wir uns mal die 6 Kriterien der Abhängigkeit von der WHO anschauen, also sehe ich da schon einiges. Die können wir auch gerne mal runtergehen. Aber das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung. Aber zurück zu der Situation. Stellen Sie sich vor, Sie sind ich bin auf einer Hochzeit und von einer besten Freundin und treffe eine andere gute Freundin. Die kommt an und die Julia.
Was sagt die?
Die Julia. Einfach um jetzt mal einen Namen zu geben. Und ich bin Alkoholikerin. Gut. Und Julia kommt an mit 2 Sektgläsern und sagt, Mensch, komm Maren, da stoßen wir doch jetzt drauf an. Also das ist doch
der hier, Klassiker, genau.
Ja, unsere Freundin hat heiratet und ist doch toll und hier und habt ihr direkt ein Glas Sekt mitgebracht. Und ich sage dann in meiner Situation, nee, danke, ne, ich bleib hier bei meinem Wasser. Julia hört mich auf und sagt, Mensch, nun mach doch, spring doch mal bei deinen Schatten.
Genau.
Mach tolle Gelegenheit, hier endlich einen krachen zu lassen oder sonst was. Und dieses Gedränge hört halt nicht auf, bis ich dann halt irgendwann sage, du, ich bin Alkoholikerin, bitte lass gut sein. Das Thema ist gegessen. Das ist gesellschaftsfähig, sage ich. So, jetzt stellen wir uns das Ganze nochmal vor.
Versuche ich gerade. Was wäre das Pandora bei Menschen mit der Essstörung?
Ganz genau. Julia kommt an mit der dicken, fetten Sahnetorte von dem Hochzeitskuchen und sagt, Mensch, Maren, du
hier. Wir haben das erste Stück ergattert.
Ja. Ganz genau. Komm, lass uns Kuchen essen hier auf unsere Freundin und das Ganze jetzt hier genießen und Sonstiges. Und Maren sagt, nein, danke. Möchte im Moment nicht. Ne? Es ist nicht so, ach Mensch, nun mach doch. Und dann kommen auch noch solche Seitenhiebe, so, du hast es doch sowieso nötig, ne? So wie du aussiehst.
Figur, genau.
Ne?
Kannst du dir leisten.
Ganz genau, du kannst es dir doch leisten. Genau. Und sonst was, ein bisschen so, was zickst du denn jetzt hier rum? Und nochmal kommt dann halt, ich kann wirklich nicht. So, dann kommen teilweise, wenn es gar nicht mehr aufhört, das, was ich auch von meinen Klientinnen, also ich bin überwiegend beim weiblichen Part, weil es sind nun mal fast so 10-1, ne, weiblich-männlich.
Ja.
Dann halt sagen, dann kommt die Glutenunverträglichkeit, die Laktoseintoleranz, vielleicht sogar Morbus Crohn oder sonstiges, damit man dieses Stück Kuchen nicht essen muss.
Das könnte man bei Alkoholkranken auch vielleicht sich ausdenken, dass jemand das nicht sagen will und dann sagt, ja, ich habe gerade so ein Magenproblem oder sowas.
Irgendwie sowas. Ne?
Also wenn diese Person dich zugeben möchte.
Ja, ganz genau. Aber dann den Satz zu sagen, bitte lass gut sein.
Ich habe eine Essstörung.
Ja, genau. Das sagt keiner.
Nee, das sagt man.
Ne, das sagt man nicht. Und das,
leider nicht, ne?
Ja, leider nicht. Und das war auch mit ausschlaggebend auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, ja, gerne, wir können den Podcast machen, um da doch ein bisschen mehr Sensibilisierung für diese Krankheit und auch ein bisschen diese Unsicherheiten zu nehmen, auf beiden Seiten. Mhm. Also ich erlebe hier halt auch Angehörige, die halt sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich irgendwie mit meinem Kind umgehen soll, was darf ich noch, was darf ich nicht. Und dann auch diese Schuldfrage, die ständig im Raum steht. Ne? Mhm. Habe ich rückwirkend da irgendwas ausgelöst gemacht oder sonst
was? Als Elternteil.
Als Elternteil. Ja. Ne? Also ganz... aber,
ich möchte Ihnen den Ball zuspielen. Ich habe gerade so einen netten Einfall gehabt, weil ich muss dieses Beispiel einfach weiterführen mit dem alkoholkranken Menschen.
Sozusagen. Ja, das ist ja sein Arbeitsfeld. Ne?
Ich liebe so Beispiele. Nehme den Ball jetzt auf, ich spiele jetzt weiter. Und zwar, wenn man zu einem alkoholkranken Menschen. Und würde man sich fragen, wann ist denn der alkoholkranke Mensch von seiner Alkoholerkrankung geheilt?
Super Überleitung, gerne.
Wenn man dann zu dem alkoholkranken Menschen sagen würde, ja, der alkoholkranke Mensch ist geheilt, weil er sich jetzt gerade nicht mehr betrinkt, dann wüsste mittlerweile eigentlich jeder, dass das eine idiotische Antwort ist, weil ein alkoholkranker Mensch, der sich jetzt gerade mal nicht trinkt, ist mit Sicherheit nicht von seiner Alkoholerkrankung geheilt. Ja. Weil es sind natürlich psychische Gründe, die für diese Abhängigkeitserkrankung sorgen. Und wenn er jetzt gerade mal vielleicht diese Person sich jetzt eine Woche lang nicht betrunken hat, ist er mit Sicherheit nicht von der Alkoholerkrankung geheilt. Ja. Und ich glaube, und das wäre der Ball, den ich Ihnen zuspielen wollte, so eine ähnliche Analogie sehen Sie auch bei Essstörungen, oder?
Ja, also gehen wir mal einfach die 6 Kriterien einfach durch. Da steht oben, anhaltender Gebrauch trotz körperlicher schädlicher Folgen ist einer der Punkte. Die Magersucht hört nicht auf, obwohl die Zähne ausfallen, die Haare ausfallen, man eine Lanugo-Behaarung, also das sind diese
feindünnen
so, Härchen, die auch so Kleinkinder oder Säuglinge zum Schutz vor der Wärme, also wärmen sollen so. Spätfolgen, gar nicht dran zu denken, was das alles, die Nieren können versagen, das Herz kann, die Leber, Osteoporose, ein ganz krasses Thema, ne, die halt wirklich, besonders wenn das so im frühen Alter der Wachstumsphase halt auch ist. Ne. Da sind wir bei Punkt 1. Dann haben wir den Punkt des Craving, dieses starke Verlangen danach, nach der Substanz. Und das ist das Schwierige, weil bei dem anderen kann man ja mal was weglassen.
Also nicht Substanz.
Ja, man muss eigentlich immer umgekehrt
das
denken.
Das Craving nach Entbehrung.
Ganz genau. Das Craving danach, es nicht zu essen, stark zu sein. Oder
die Macht zu haben.
Die Macht zu haben, ganz genau. Und da stellt man auch, da lasse ich schon ein bisschen so die neurobiologische neuesten Forschungsergebnisse mit rein, dass der Dopaminhaushalt, das Belohnungssystem bei Magersüchtigen anders verteilt ist als bei Normalsterblichen. Irgendwie, also jeder Normalsterbliche, der sich mit Essen belohnt, das ist bei dem Anorektiker, obwohl ich den Begriff nicht so gerne mag, aber das Belohnen, etwas nicht zu essen. Ne? Und das auch ein Suchtfaktor, immer weiter nicht zu essen.
Also dann feuert das Belohnungszentrum.
Ganz genau.
So, das macht es ja auch wieder ein bisschen mit der Suchtnähe. Ne? Also auch da ist ja eigentlich die Substanz, die das Belohnungszentrum am Feuern bringt. Und so deswegen sage ich ja immer bei so therapeutischen Schulungen, Menschen mit Suchterkrankungen, den können wir relativ schlecht das Belohnungszentrum irgendwie so aktivieren, ne? Weil die haben vorher das richtig ausgelatscht. Ja. Die freuen sich nicht, wenn die mal ein Vögelchen zwitschern hören. Das ist alles okay, ja, habe ich verstanden. Ja. Ja.
Aber wie ist das? Ich versuche auch mal, also Anorexie nachzuempfinden, fällt mir persönlich eher schwer. Mhm. Suchterkrankung kann ich mir gut nachempfinden, persönlich. Aber das nicht, das kann, also sagen wir so, das ist doch so, wenn man. Wenn jemand ein Stoff konsumiert, wird, so wie ihr es eben gesagt habt, wird ja dieses Belohnungszentrum ausgelöst. Was ist es denn beim Nicht-Konsum? Wird dann das Belohnungszentrum ausgelöst, wenn man so einen Erfolg hat oder so eine, auf der Waage so ein Abnehmen-Ding sieht? Oder was ist es genau, was dieses Belohnungszentrum zum Feuern bringt im Gehirn?
Also generell, wenn wir ja von Magersucht reden und auch nach den Ursachen irgendwie schauen und das Ganze, sind wir ja im Bereich des Multifaktoriellen.
Ja, klar.
Also da fließt ganz, ganz viel raus von biologischen Ursachen, soziokulturellen, als auch dem eigentlichen persönlichen Anteil, den die Person ja mitbringt. Mhm. Ne? An der Stelle sind wir, und das muss man dann halt auch irgendwie, was die Krankheit dann letztendlich ausmacht oder dann halt auch triggert. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, auch wann ist man geheilt, wenn man sich so ein bisschen an Zahlen und Statistiken und Forschungsergebnissen, dann sagt man so, 40% schafft es ganz raus, also ist komplett geheilt, ohne irgendwelche Nebenwirkungen, sonstiges. Dann ein Drittel hat noch sehr, sehr starke Symptome. Und
40% wäre nach einer Phase geheilt. Man hat die Erkrankung, macht eine Therapie und dann würden 40% dann im Laufe ihres Lebens nichts mehr, keine weitere Abnehmphase
Haben. Kein Craving nach Entbehrung.
Ganz genau. Also man hat dann wirklich wieder sein Leben sozusagen zurück. Ob das immer so stimmig ist, ne, ist mit Zahlen statt sowieso immer schwierig. Ne? Aber das sind so. Und dann sind wir bei den nächsten Drittel, wo dann auch starke Rückfallquoten dann halt auch, also da kann es wirklich sein, dass jemand in der Jugendphase eine Anorexie hatte, die dann eigentlich als ausgeheilt irgendwie man entlassen wird, wenn man auch stationär behandelt wurde. Und dann kann das auch nach 20, 30 Jahren nochmal, also im Erwachsenenalter, nochmal richtig zum Tragen kommen und auch nochmal einen schweren Verlauf dann an der Stelle haben. Und dann gibt es halt dann noch das letzte Drittel. Das sind dann halt die, wo es chronisch verläuft, ne? Also wo sie eigentlich gar nicht. Und da ist dann auch die Identifikation mit der Krankheit so stark, das ist dann auch der schwere Verlauf eigentlich, dass man da gar nicht mehr irgendwie rankommt an den Betroffenen. Wo wir natürlich auch sind, hier mit dem Thema Krankheitseinsicht, das wird ja auch oft gesagt, dass die Betroffenen gar keine Krankheitseinsicht haben. Ich denke aber, die Einsicht kommt irgendwann auch mit dem Leidensdruck. Also das hält sich dann auch so ein bisschen in der Waage.
Man muss dazu sagen, es ist auch eine gefährliche Erkrankung. Ne?
Es ist eine wahnsinnig gefährliche Erkrankung. Also wir reden von einer Mortalität, also von einer Sterblichkeitsrate von ungefähr 10-15% und von den psychischen Krankheiten sowieso die mit der höchste Sterblichkeit.
Die Sterblichkeit aufgrund, so ganz kenne ich die Zahlen, deswegen interessiert mich, stelle ich auch schon mal die Frage, ist die, sterben Menschen direkt an Unterernährung, an körperlichen Folgen oder suizidieren sich Menschen, die nicht aus der Erkrankung rauskommen?
Genau.
Was sind so die Gründe?
Ja, also von den 10-15% sagt man, dass ungefähr ein Fünftel, also da sind wir so bei 20% Suizid begeht. Und da schließt sich jetzt der Kreis auch zu dem Leidensdruck. Die dann wirklich an irgendeiner Stelle im Leben ankommen, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Auslöser, da gibt es ganz viele verschiedene Theorien, angefangen von Sigmund Freud, der von einem Autonomieabhängigkeitskomplex spricht. Da, wo ich übrigens doch einiges auch drin sehe und auch denke, ja, das sind Theorien, das könnte sogar mit einhergehen.
Ist es in der tiefen psychologisch fundierten Therapie auch so, dann, ja. Dieses Autonomie-Thema, was da
ja,
bearbeitet wird?
Ja, richtig, ganz genau. Und ich sage immer, wenn man sich das wirklich mal isoliert anguckt, hat man ja eigentlich mit der Magersucht einen perfekten Kompromiss irgendwo gefunden. Also auf der einen Seite die totale Autonomie erreicht über das Essen, auf der anderen Seite aber doch immer noch die Bindung und die Abhängigkeit zu den Eltern über die Krankheit, die natürlich dann halt auch weiterhin versorgen und das Band dann halt aufrechterhalten. Also so kann man es da auch sehen. Wie gesagt,
ist es so, dass die meisten Menschen, überwiegend Frauen, noch in einem Alter erkranken, wo sie noch bei den Eltern leben oder wo die Eltern noch mitversorgen?
Das ist vollkommen richtig. Man hat so zu meiner Zeit, muss ich sagen, also wir reden ja jetzt über 35, fast 37 Jahre zurück, wo das bei mir ausgebrochen ist, da hat man noch so davon geredet, so ab dem 15. bis 18. Lebensjahr, das wird leider immer jünger. Mhm. Also wir gehen immer mehr in den Kinderbereich, also auch unter 14 halt, dass dort die Jugendlichen oder die Mädchen halt erkranken. Genau, aber zu dem Zeitpunkt leben sie ja auch noch zu Hause. Die Prognosen übrigens sind für die Kinder, also für die unter etwas schlechter als für die Jugendlichen. Also das
so früher krankheitsbedingt Beginn ist eher so ein Risikofaktor für einen schwereren Verlauf.
Ja, ganz genau. Also dass die Jugendlichen dann doch, also nehmen wir zum Beispiel mal, was kann auch ein Trigger sein, ne? Das Beliebte, was ja in der Presse auch sehr war, Germany's Next Topmodel.
Ja.
Genau. Das nehmen jüngere Mädchen ganz anders wahr und auf in dieser Adoleszenz, in dieser Heranwachsensphase. Ich muss schlank sein, habe ich auszusehen und in der Gesellschaft irgendwie existieren zu können oder sonstiges. Und manch Jugendlicher schlägt sich halt auf den Schenkel und sagt, das sieht das als Bespaßung, diese ganze Serie. Also hat da schon so ein bisschen Abstand halt auch zu und kann das halt auch in seinem Wertesystem schon mal ganz anders einordnen. Ne? Ja. Also das wäre jetzt so ein Beispiel des Ganzen. Ne? Was dann noch hinzu, ich hatte es eben mit dem Dopamin schon angesprochen, ist in der Forschung wirklich, dass wir wissen, dass die Neurotransmitter anders funktionieren. Also da untersuche ich halt auch viel in angrenzende psychische Störungen, sei es die Schizophrenie oder sei es Borderline zum Beispiel auch, wo man auch durchaus Überschneidungen sieht.
Mhm. Also bei der Schizophrenie zum Beispiel, ich fand es faszinierend, wenn wir Patientinnen hatten, die magersüchtig waren auf Stationen, die haben ja wirklich vorm Spiegel gestanden und man hat wirklich gedacht, das ist Wahnsinn, also, ne, also das ist so ein bisschen an Anatomieunterricht gewesen und die haben dann gesagt, ich bin fett.
Ja.
Wo ich gedacht habe, also das kriegt man ja als Außenstehender nicht verstanden, das ist ja so Psychose nah, ne? Also das, da muss die Wahrnehmung ja völlig eine andere sein.
Aber es ist nicht Psychose.
Es ist eine Körperschema-Wahrnehmung.
Aber wir stehen ja vor demselben Spiegel. Ja, wir sehen dasselbe Bild optisch.
Vollkommen richtig. Also das kommt halt auch dahin, wir springen jetzt so ein bisschen, reißen da auch wirklich tolle Dinge oder spannende Dinge halt auch an. Wir reden ja auch, oder das wissen wir auch mittlerweile, dass wir von einer, ich sag's jetzt mal in der Laiensprache, Gehirnschrumpfung reden, also eine Hirnatrophie, und die auch viel in diesem Hungermodus, diese Körperschema-Störung auch mit auslöst. Also dass man mit zunehmendem Gewicht auch wieder mehr wahrnimmt, was steht denn da jetzt eigentlich wirklich vom Spiegel. Und zurück noch zu den Neurotransmittern, was man da auch weiß, dass wohl eine Überaktivität von Serotonin vonstatten geht. Das heißt nicht, dass die Menschen jetzt super, hyper glücklich sind oder sonst was, was man sonst immer so mit Serotonin verbindet, sondern ein Überschuss bewirkt halt auch große Ängstlichkeit und Perfektionismus. Mhm. Und da sind wir dann halt auch wieder bei den Komorbiditäten, die auch mit einhergehen, also wo ich auch selber wirklich ein Leid von sehen kann, also was Angststörungen, Zwangsstörungen, aber auch Depressionen angeht. Genau, ich erwähne das deswegen so, weil das auch in meinem Heilungsprozess mit ausschlaggebend war. Und die genetische Komponente müssen wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, die man mittlerweile auch gut erforscht hat, dass ich verstanden habe, du hast eine Krankheit. Da ist was vom Hirnstoffwechsel nicht ganz so wie bei Otto Normalbürger. Und du brauchst dafür Medizin. Und meine Medizin ist das Essen.
Okay, das Essen kontrollieren oder so.
Ja, das Schönste wäre natürlich, wenn man so unbeschwert, und unbeschwert ist auch ein Stichwort, was ich ganz, ganz, ganz oft im therapeutischen Setting hatte. Ich würde mir wünschen, wieder so unbeschwert wie vorher zu leben. Was je nachdem, an welcher Stufe oder wie chronifiziert manches ist, dann manchmal schwierig ist. Wenn ich sage, Essen ist meine Medizin, dass ich zum Beispiel mich nach wie vor an meine 6 Mahlzeiten am Tag halte, auch wenn ich keinen Hunger habe oder gar nicht weiß so genau, was ist denn überhaupt Hunger?
Ach so. So meinen Sie, Essen ist die Medizin. Sie müssen essen dann wie eine Medizin, also, wie jemand anderes, wie, der sein Insulin nimmt.
Ja, 6 Mal am Tag.
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay.
Ganz genau. Ne? Was aber dann halt auch wieder eine gewisse Einengung mit einherbringt. Also ich bin nicht die spontanste, ich bin auch relativ unflexibel, was den Lebensalltag manchmal dann auch sehr, sehr schwierig macht. Aber ich kann sagen, ich habe es begriffen. Ich habe verstanden, und die Krankheit, also diese Externalisierung halt auch des Ganzen, da ist etwas, ich sehe meinen Feind. Ich weiß, wogegen ich da kämpfe, und nicht, wie ich in meiner Adoleszenz mir sozusagen auch noch eine Art Willkür unterstellt wurde. Also so wirklich
Eigensinnigkeit, Zicklichkeit,
ja,
Pubertät.
Die will nur Aufmerksamkeit,
genau.
Die macht das absichtlich.
Ja.
Die will uns alle hier, gerade im Familiensystem, alle manipulieren und sonstiges. Ja. Also all diese Dinge, die auch viel mit Schuldgefühlen und Scham einhergingen, wo ich wirklich lange dachte, sag mal, was stimmt mit dir nicht?
Warum, krassen Konflikten wahrscheinlich, wenn man das vorgeworfen kriegt.
Ja,
ne?
Also, warum bist du so? Warum fügst du anderen dieses Leid halt auch zu, ne? Diese Sorge, diese Traurigkeit, ne? Und deswegen war auch dieses tiefe Eintauchen, also ich arbeite auch therapeutisch sehr wissenschaftlich basiert, und von den Forschungsergebnissen versuche ich mich da auch immer auf den neuesten Stand zu halten, weil es mir halt auch selber hilft, ne? Das Ganze halt zu verstehen. Und,
also das wäre, ich versuche ja mal zwischendurch so einen kleinen Zusammenfassung, es wäre schon mal die erste zentrale Botschaft: Es ist eine sehr schwere Erkrankung.
Richtig.
Punkt.
Richtig.
Und gegen eine Erkrankung muss man was tun, und an der ist man auch nicht schuld, und das sucht man sich auch nicht aus. Das sind so die ganz wichtigen Dinge, die man so mitnehmen kann. Man muss das akzeptieren, dass man, oder man sollte es erkennen und akzeptieren, dass man diese Erkrankung hat, und dann hat man auch eine Macht über diese Erkrankung.
Vollkommen richtig.
So. Und Sie können es, die nutzen Essen wie Medizin, sagen Sie?
Ja.
6-mal täglich.
6-mal täglich.
6-mal täglich.
Und
ich kenne
diese Erkrankung, deswegen stelle ich vielleicht mal dumme Fragen.
Nein,
ich kenne nur gar nicht aus. Interessiert mich einfach. Spüren Sie dann Genuss auch? Oder, weil wir dieser. Also ich zum Beispiel neige zu Übergewicht. Ich kann mich dann halt nicht bremsen, weil es mir so gut schmeckt. Schmeckt Ihnen das Essen oder müssen Sie sich?
Ja, doch.
Also Sie empfinden das, auch den Genuss.
Ja, sozusagen. Das sind also meine Lieblingsspeisen, sage ich jetzt auch.
Sie
mal.
Haben auch Lieblingsspeisen.
Also, ja, genau. Okay. Also diese 6 Mahlzeiten, das ist eigentlich so meine absoluten Favorites. Da freue ich mich auch drauf. Also das ist wirklich so. Das ist wie so ein Baukastensystem, ne, die ich mir so zusammengebaut habe, die ich auch mit meinen doch etwas Zwangsstörungen oder sonstigen oder dem anorektischen auch vereinbaren kann. das sind bei mir dann auch sehr gesunde oder sind wir im Bereich Longevity, also Anti-Aging, Nahrungsmittel oder sonstiges.
Das ist auch ein Fehler.
Ganz genau, wo ich dann einfach sage, jetzt ist es wirklich Medizin. Ne? Also du nimmst das, um dich auch jung und fit und sonst was zu halten, muss man natürlich auch ein bisschen hinschauen. Wir können auch nochmal das Stichwort Orthorexie halt kurz in den Raum, also Leute, die nur noch sehr, sehr gesund und bewusst und sonstiges essen können. Das ist es nicht. Also ich kann auch gut ein Stück Schokolade zwischendrin essen oder sonst was.
Aber man versteht dann schon, Sie haben es eben angedeutet, wenn wir jetzt sagen würden, nach dem Podcast gehen wir noch zum Italiener und dann, das wäre dann nicht das, wo Sie sagen würden, Yippie. Ne? Also das
wäre schwierig.
Ja, genau. Okay.
Also
ja,
da
ja.
bin ich dann auch ehrlich.
Das
ehrlich
ist dann nicht in dem System, ja. sag ich mal, was, ja. was Medizin ist.
Ja,
ne?
ja. ja genau. Okay.
Gerade kurz vor fünf noch einen schönen Tiramisu.
Das wäre wirklich schwierig. Und da gehöre ich ja. dann nicht zu den erst erwähnten genau. 40%. Und da muss ich dann halt auch ehrlich ja. mit mir sein an der Stelle. Ne?
Aber wenn ich zu Ihnen sage, jetzt kommen Sie doch mit, dann müssen Sie dann zu uns sagen, ich habe eine Essstörung.
Aber das wäre ja die Botschaft, sag ich mal. So haben wir angefangen fast. Und wir sind ja jetzt eigentlich schon fast am Ende, man muss mal fast sagen. Aber die Botschaft ist einfach, wenn man das verstanden hat, dass es eine Erkrankung ist. Und dann kann man ja auch, das ist ja das Problem von psychiatrischen Erkrankungen, dass man das halt nicht so sieht, wie wenn jemand, was weiß ich nicht, im Rollstuhl sitzt und nicht laufen kann. Ja. Aber dann dafür werben wir ja auch immer, dass man dann quasi auch die Akzeptanz dafür bekommen kann, dass jemand sagt, ja, Italiener ist nicht meins, das passt nicht zu meiner Erkrankung. Ja? Also wenn ich jetzt ja. Diabetes hätte, würde man wahrscheinlich auch verstehen, warum jemand das Stück Tiramisu nicht noch hinterher schiebt.
Ja. Es ist vollkommen richtig. Allerdings hatte ich gerade gesagt, das wäre schwierig. Mein Kampf hört nicht auf.
Ja, das ist wiederum die Eingangsfrage. Man ist wahrscheinlich nicht genesen im Sinne von nach Guttherapie führt man ein unbeschwertes Leben. Das war eben das Wort, genau. Sondern das ist schon was zu einem gehört. Damit sind wir auch wieder bei so Themen wie Recovery. Das haben wir auch schon mehrmals, dass man eigentlich ja eher in so einen Recovery wahrscheinlich gelangt, dass man auch, da passt ja auch der Berufswechsel ein bisschen zu, dass man also seine Genesung eigentlich darin findet, dass man die Dinge tun kann, die einem wichtig sind, trotz vielleicht krankheitsbedingter Einschränkungen.
Ja.
Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel für Recovery. Man wird keinen Tiramisu-Orgie beim Italiener machen können, kann aber trotzdem ein glückliches Leben führen, Absolut. Wenn man sich mit der Krankheit arrangiert und die Macht darüber auch übernimmt, indem man sagt, wenn ich 6-mal am Tag geregelt meine Mahlzeiten esse, die mir was bedeuten, dann komme ich damit gut zurecht.
Richtig, vollkommen richtig. Und auch nach vorne zu schauen, ne? Also auch zu sagen, gut, ein bisschen milde mit sich auch walten lassen. Gut, heute ging das Tiramisu jetzt nicht, aber vielleicht kommst du ja doch noch dahin. Ja. Also ich gebe da nicht auf und ich will mir auch gar nicht diesen Hoffnungsschimmer. Und das ist auch der, den ich meinen Klientinnen rüberbringen möchte. Es lohnt sich. Mhm. Es lohnt sich verdammt nochmal in vielen, vielen kleinen Schritten. Es ist eine lange, lange Behandlungsdauer, bis man da gewisse Stadien erreicht, wo man von genesen reden kann. Diese Reise sollte man angehen, auf jeden Fall. Mir wäre noch wichtig zu erwähnen, auch nochmal kurz die Angehörigenarbeit mit anzureißen. Ne? Und auch diese Unsicherheit auf beiden Seiten. Mhm. Wenn ich auch ältere Klientinnen irgendwie frage, was bereut ihr so am meisten, sagen ganz, ganz viele, dass ich eigentlich gar nicht so eine richtige Jugend irgendwie hatte, weil sie meistens halt in der Jugend halt auch anfängt. Mhm. Und da möchte ich auch noch mal einen Hinweis geben und das jetzt zu Angehörigen und auch Familie, weil ich das selber auch erlebt habe und auch wenn ich eben von Schuld- und Schamgefühlen mal erlebt habe, auch mal gucken, gibt es da noch Geschwisterkinder? Und was haben die für eine Jugend mit einer magersüchtigen Schwester oder sonstigen? Und da nochmal auch genauer dann hinzuschauen und sich auch da Hilfe zu holen. Weil das, finde ich, geht immer manchmal so ein bisschen hinten runter. Was ist denn auch eigentlich mit den Geschwisterkindern? Wie erleben die das? Die Eltern natürlich vorne an auch weg. Aber die haben auch eine andere Jugend als manch andere. Also das wäre
Es betrifft die ganze Familie.
Ja.
Und deswegen ist es wahrscheinlich auch nochmal ein guter Hinweis, dass es idealerweise dann auch für die ganze Familie ein Hilfsangebot geben sollte, auch ein Miteinander.
Richtig.
Und das passt dann auch zu Ihrer systemischen Ausrichtung und dass Sie das auch gemeinsam mit den Angehörigen machen. Und also finde ich, kann man gut nachvollziehen, ne? Dass alle darunter leiden, vom Schuldgefühl bis hin zum, dass man vielleicht dann als Geschwisterkind weniger Aufmerksamkeit bekommt als vielleicht die kranke Schwester.
Ja, ja.
Also dass über diese an sich zu Recht sorgt. Ne? Also wir haben ja gehört, es ist lebensgefährlich, also somatisch lebensgefährlich, plus auch noch, was die Ausweglosigkeit anbetrifft, mit einem hohen Suizidalitätsrisiko auch verknüpft. Mhm. Und da macht es wirklich Sinn, auch nochmal ein guter Hinweis zu sagen, alle in der Familie sind betroffen.
Ja,
sitzen alle in einem Boot.
Ja. Also weil das Familiensystem wirklich massiv davon halt auch betroffen ist. Und deswegen wollte ich gerade so ein bisschen den Fokus nicht nur von den Betroffenen, sondern das Ganze auch mal ein bisschen Raum geben und erweitern, dass da ja ganz viele Komponenten mit reinfließen. Ne? Und das, was wir noch so zu meiner Zeit und meinen stationären Aufenthalten, wo auch wirklich Familie von dem Erkrankten, der Erkrankten getrennt wurde, also da sind wir ja total von weg, also auch mit neueren Ansätzen wie familienbasierte Therapie oder sonstiges, die ich auch in die Leitlinien jetzt mit aufgenommen wurde, finde ich, muss man da noch viel, viel mehr hinschauen, dass nicht der Satz fällt, ich werde aus der Klinik entlassen und ich habe total Angst, jetzt nach Hause zu gehen, weil ich werde da wieder krank. Ne, und das ist ein wichtiger Ansatz und das ist auch das, was ich, wo ich therapeutisch versuche anzusetzen, also besonders bei Klinikentlassungen, dann halt super tief therapeutisch zu begleiten, sowohl den Betroffenen als auch die Familie. Wie kann das Ganze denn jetzt hier zu Hause wieder funktionieren, dass auch in Jahren später ihr alle noch miteinander redet und wieder zueinander gefunden habt.
Das ist eine schöne Abrundung eigentlich, auch weil es auch nochmal das betont, dass es etwas Langfristiges ist und auch das Miteinander in der Familie ist ja auch was Langfristiges. Also auch das ist auch nochmal ein wichtiger Fokus, dass man da ja gemeinsam auch diese ein Leben miteinander verbringt.
Ja,
und wenn man dann zurückguckt auf die eigene Jugend, ist das nochmal ein anderer Blick, auch in der Familie und auf die Geschwister, auf die Eltern. Also
man kann es auch lange haben, die Erkrankung.
Man kann die Erkrankung
40% haben es nur einmal, aber die Mehrheitszeit, also 60%, haben dann wahrscheinlich das ganze Leben damit zu tun.
Ja, ja.
Wenn man das ganze Leben damit zu tun hat, heißt es nicht, dass man ein unglückliches Leben führt. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Haus, in einem schönen Umfeld. Ich glaube,
vier Hunde sind neben uns und hecheln.
Also so eine gewisse Möglichkeit haben Sie sich anscheinend. Sie arbeiten erfolgreich als Therapeutin, haben sich, aber Sie sind nach wie vor betroffen. Sie würden sich als anorexiekranker Menschen bezeichnen, oder?
Also ich würde jetzt sagen, Doppelpunkt, ich bin geheilt.
Tatsächlich?
Weil ich...
Oder haben so ein Recovery erreicht?
Ja, also ich weiß damit umzugehen.
Eine Genesung.
Ja, genau, genau. Ich weiß, was mich weiter gesund hält.
Okay.
Und klar würde ich mir das ein oder andere an Spontanität oder sonstiges halt auch wünschen, aber ich gehe auch draußen essen. Muss vielleicht dann eher einen Tag vorher angekündigt werden, aber dann kriegen wir das auch hin. Also mein Baukastensystem ist dann doch so flexibel, dass ich das irgendwie eingebaut bekomme. Und ich weiß einfach, da, wo ich herkomme, das wird mir nie, nie, nie wieder passieren. Das weiß ich. Also auch Rückfälle bitte auch als Heilungsprozess sehen und da genauer hingucken, eine gute Selbstbeobachtung zu haben, eine gute Selbstreflexion, wie konnte das passieren, wie konnten diese alten Muster jetzt gerade wieder aufreißen und. Und das sind dann Erfahrungswerte. Und irgendwann hat man raus, was einen so stresst, was einen so triggert, warum man jetzt wieder zurück in alte Muster oder sonstiges verfällt und kann gegensteuern. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man da wirklich gut gut mit leben und dann kann man auch solche Podcasts machen.
Schön, wunderschön. Also wir haben heute ein bisschen überzogen. Ich glaube, alle Zuhörerinnen werden das verstehen. Also es war nicht nur kurzweilig, sondern auch fesselnd, würde ich sagen.
Ich habe gar keine Uhr. Ich bin mir sicher, wir werden nicht überzogen.
Doch, doch. Ich guck mal. Doch, wir sind schon bei 40 Minuten.
Okay,
und also es war kurzweilig wie immer und es war ganz fesselnd und es war auch toll mit der eigenen Perspektive. Ich habe auch viel verstanden. Also zum Beispiel, dass klar, wenn das Gehirn so mangelernährt wird, dass man dann wahrscheinlich auch Fehlwahrnehmungen damit, das ist die Erklärung, auf die ich jahrelang gewartet habe, wo ich immer gesagt habe, das ist wie Psychose. Ne? Also das macht Sinn. Aber auch, dass es eine Stoffwechselauswirkung hat, dass es sich auf Dopamin, auf Serotonin auswirkt. Und das zeigt ja auch nochmal,
dass Recovery gut dazu passt.
Dass Recovery gut zu dem Thema passt, ja, genau.
Das ist nicht nur eine Sache von 15-jährigen Mädchen, die das einmal haben, dann nie wieder, sondern das ist eine lebenslange Sache zum Teil.
Genau, und dass man ein persönliches Recovery erhalten kann, wo man mit Überzeugung sagen kann, ich habe das erreicht so und ich werde nicht mehr dahin kommen, wo ich mal war. Und dass man ein glückliches, hoffnungsvolles Leben führen kann. Für die Hörerinnen, die das uns jetzt zuhören und vielleicht in so einer Situation sind, das soll auch Hoffnung machen, auch sich Hilfe zu suchen. Das ist auch die Idee unseres Podcasts. Zwei Aspekte wollen wir immer entstigmatisieren und auch zeigen, dass es Hilfesysteme gibt. Deswegen auch die Shownotes. Es macht Sinn, auch vielleicht nicht nur an sich zu denken, sondern auch an die Familie, an das System, die Partnerschaft vielleicht auch oder auch die Geschwister, mit denen man zusammen ist, dass es ein gemeinsames Thema ist. Liebe Frau Post, ganz herzlichen Dank für das offene und auch sehr persönliche Gespräch und danke, dass wir hier zu Ihnen kommen durften. Und ja,
die Hunde waren auch brav.
Die Hunde waren auch brav, die haben nicht ganz viel gehört. Und, ja, also ich bin wirklich ein bisschen sprachlos auch, dass Sie nach 35 Jahren ganz offen auch jetzt aus Ihrer erlebt. Aber das ist das, was es bereichert, was es uns auch möglich macht, es zu verstehen.
Auch wenn wir jetzt kein Tiramisu essen gehen
können. Wir können gut auf das Tiramisu verzichten. Also das war auch eigentlich nur Spaß gewesen, um es zu verbildlichen. Ja, und es braucht Zeit. Das ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Das finde ich nochmal wichtig, dass wir das hervorheben. Also danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitmachen. Und es wäre schön, wenn dich die Folge interessiert hat, dass du den Podcast abonnierst, dann verpasst du auch keine weitere Folge. Etwa alle 4 Wochen, wir schaffen das irgendwie schon seit vielen Jahren, gibt es eine Folge. In der Regel dauern die so 30 Minuten. Heute haben wir aus gegebenem Anlass, aus Gründen etwas länger uns hier unterhalten. Und ja, ganz herzlichen Dank nochmal an Sie für das offene und tolle Gespräch.
Danke zurück. Dankeschön. Schönen Tag.
Ja, danke.